Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Am heutigen Mittwoch, und das heißt noch 2 Tage bis zum Wochenende, es sei denn, man hat einen Arbeitgeber, der auf die 4-Tage-Woche setzt, dann wäre die Woche jetzt schon fast um. Wir schauen heute mal etwas genauer auf diese Idee der 4-Tage-Woche und blicken zum Beispiel nach Großbritannien, wo das Ganze gerade in einem großen wissenschaftlichen Projekt untersucht wird. Aber zuerst schauen wir jetzt gleich auf neue Entwicklungen im Fall der Kölner Hochschule für katholische Theologie. Das Ganze mit mir am Mikrofon, Mathis Jungblut. Herzlich willkommen. Es war gestern Nachmittag die vorläufige Eskalation einer langen und komplexen Geschichte. Die NRW-Landesregierung hat der Kölner Hochschule für katholische Theologie verboten, weiter Priester des Erzbistums Köln auszubilden. Und NRW-Wissenschaftsministerin Brandes schob noch eine Drohung hinterher. Wenn die Einschreibung so weitergeht, könne es auch zu einer Vertragsverletzungsverfahren beim Heiligen Stuhl in Rom kommen. Das Pikante daran, die KHKT gilt als persönliches Projekt des Kölner Kardinal Wölki, der jetzt im offenen Streit mit der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen liegt. Darüber möchte ich sprechen mit unserem Reporter Jochen Hilgers, der sich mit dem Fall befasst hat. Zuerst, Herr Hilgers, erstmal ganz grundsätzlich, warum will die Landesregierung denn verhindern, dass an der KHKT weiter Priester ausgebildet werden?
Weil es einen Konkordat gibt, und das ist ein Vertrag, der schon 1929 geschlossen worden ist, damals zwischen der preußischen Landesregierung und der Universität Bonn, und das ist später übernommen worden hier von der Staatskanzlei, und die besagt, dass die Priesterausbildung im Erzbistum Köln ausschließlich an der Universität Bonn in der dortigen theologischen Fakultät zu geschehen hat, und daran wollte Kardinal Rainer Maria Wölki offensichtlich rütteln. Er hat diese KHKT 2019, 2020 von den Steyler Missionaren übernommen. Die hatten Priesterausbildung gemacht, aber sind dann nicht mehr in der Lage gewesen, aus personellen und möglicherweise auch aus finanziellen Gründen das weiter zu betreiben. Dann hat Kardinal Wölki diese Hochschule der Steyler Missionare übernommen, damit die Studenten dort weiter zumindest ihren Abschluss machen können. Aber seine Planung bestand dann darin, weitere Priester auszubilden, also Erstsemester an seiner Hochschule an der Gleulerstraße hier in Köln-Lindenthal auszubilden. Und das genau hat das Wissenschaftsministerium untersagt. Und damit ist Wölki jetzt zunächst mit seinen Plänen gescheitert.
Jetzt ist es ja aber so, dass die KHKT 2020 eine staatliche Anerkennung bekommen hat. Macht die Landesregierung da jetzt einen Rückzieher oder hat das damit zu tun, was Sie da gerade erzählt haben?
Nein, es hat damit zu tun, was ich gerade erzählt habe, denn es gab massiven Widerstand in den vergangenen Wochen gegen Wölkis Pläne, diese KHKT weiter am Netz zu behalten und auch langfristig zu betreiben. Diese Kritik kam nicht nur aus den Laienverbänden zum Beispiel, die vorgerechnet haben, dass zum Beispiel eine KHKT bis zum Jahre 2060 ungefähr eine Viertelmilliarde an Geld verschlingen würde. Sie kam auch zum Beispiel aus dem Kreis der Stadt- und Kreisdechanten, immerhin 15 an der Zahl. Und mit denen hatte Kardinal Wölki zum Beispiel 2019 mal gesprochen und hat damals seine Hochschulpläne vorgestellt, hat ihnen aber damals gesagt, das wird finanziert von einer Stiftung und da werden wir sehr wahrscheinlich auch Großspender finden. Kirchensteuermittel werden dort nicht eingesetzt. Und da haben die Stadt- und Kreisdechanten damals gesagt, ja, dann ist das ja soweit okay, da haben wir da nichts gegen. Aber sie fühlten sich später über den Tisch gezogen, als Kardinal Wölki dann in einem Zeitungsinterview vor einigen Wochen plötzlich sagte, anfangs brauchen wir keine Kirchensteuermittel, aber nachher schon zum Betrieb. Ihm sind offensichtlich dabei die Kosten über den Kopf gewachsen. Und da haben die Stadt- und Kreisdechanten ganz offen rebelliert und haben gesagt, also mit uns gibt es diese Hochschule nicht. Rebellion kam auch von Seiten der Universität Bonn, die gesagt haben, dort, also sowohl dortige Seminarleiter als auch der Rektor der Universität. Also hier wird der Ruf einer Exzellenzuniversität beschädigt, indem diese Hochschule in Köln quasi als Konkurrenzunternehmen vom Erzbischof aufgebaut wird.
Warum hat denn Kardinal Wölki überhaupt ein Interesse daran, einen neuen Standort, einen anderen Standort aufzubauen?
Das bleibt wie so vieles im Erzbistum Köln etwas im Dunkeln. Kritiker sagen, dass ihm möglicherweise die Ausbildung an der Universität Bonn vielleicht zu liberal ist. Die katholische Fakultät ist dort auch mitten im Gebäude. Da haben die Seminaristen natürlich Kontakt zu anderen Studenten und auch Studentinnen. Sie haben ein liberales Universitätsleben, was quasi nebenan stattfindet. Und in Köln werden sie komplett abgeschottet und sind dann auch äußeren Einflüssen möglicherweise nicht so leicht zugänglich. Das zumindest sagen Kritiker dieser KHKT. Andere sagen, der sehr konservativ ausgelegte Kardinal Rainer Maria Wölki wollte quasi sowas wie eine Kaderschmiede für sein Erzbistum dort installieren und vielleicht auch eher Opus Dei, also sehr, sehr extreme Ansichten dort vermitteln lassen. Das alles macht die Universität Bonn natürlich ganz anders. Der Rektor Michael Hoch hat da immer darauf hingewiesen, dass es wirklich eine sehr liberale, sehr tolerante Ausbildungsform dort gibt. Möglicherweise sind diese beiden Punkte nicht übereinzubringen aus Sicht des Kölner Kardinals.
Die NRW-Landesregierung hat sich in den Streit um die Kölner Hochschule für katholische Theologie eingeschaltet und will, dass dort keine Priesterausbildung mehr stattfindet. Informationen dazu hatte mein Kollege Jochen Hilgers. Vielen Dank dafür. Der heiße Sommer hier in Deutschland oder auch die Überschwemmungen in Pakistan haben wieder einmal gezeigt, der Klimawandel ist da und hat große Auswirkungen auf unser Leben. Aber findet dieses Thema auch genug in den Schulen statt? Zu wenig, sagt die Kindernothilfe und macht deshalb in über 60 Ländern Bildungsprojekte in Schulen zum Thema Klimaschutz. Am Heinrich-Heine-Gymnasium in Köln kamen gestern auf Einladung der Kindernothilfe Schülerinnen und Schüler aus Südafrika und Pakistan zu Besuch, um aus erster Hand über die Folgen des Klimawandels in ihrer Heimat zu informieren. Peter Kolakowski war für uns mit dabei.
So please give a very warm welcome to our guests from Durban in South Africa and from Pakistan.
Schulleiter Markus von Grabczynski und 10 internationale junge Gäste stehen auf der Bühne der bis auf den letzten Platz besetzten Schulaula.
We're looking forward to some interesting lecture about the consequences of climate change, especially.
Mit auf der Bühne des Heinrich-Heine-Gymnasiums auch die Aktivistinnen der Kindernothilfe AG samt ihren Lehrerinnen Lena Peschlow und Pia Hirlinghaus. Beide unterrichten Deutsch, Philosophie, Spanisch und Religion. Und in allen 4 Fächern sind die Auswirkungen des Klimawandels ein Dauerthema.
Das Thema ist so brandaktuell, dass das eigentlich in jedem Fach seinen Platz finden sollte, also verortet werden, mit den Ressourcen, die die Fächer so bieten.
Das ist je nach Jahrgangsstufe verschieden. Die Oberstufe ist da aber schon durchaus bereit oder hat sie auch heute gezeigt, ihr eigenes Konsumverhalten auch kritisch zu hinterfragen. Da sind sie eigentlich schon ganz gut sensibilisiert worden, glaube ich.
Denn was die jungen Besucherinnen und Besucher erzählen, ist alles andere als abstrakter, trockener Lehrstoff. Sie, ihre Angehörigen und Freunde sind nämlich die direkten Opfer der Klimakatastrophe, berichten Tobani Malinga aus Südafrika und Rashni Amwaf aus Pakistan. Die jungen Gäste engagieren sich zu Hause unter anderem mit Öko-Kampagnen und Baumpflanzaktionen oder sozialen Projekten zum nachhaltigen Leben und Konsum und haben auf ihrer Reise durch Deutschland schon an mehreren Schulen darüber berichtet. Pakistan ist weltweit eines der Länder, das am schlimmsten unter der Klimakatastrophe leidet. Die Überschwemmungen und Dürren nehmen jedes Jahr zu. Ein Drittel des Landes steht derzeit unter Wasser. 33 Millionen Menschen sind obdachlos. Ich bin jetzt in der 12. Klasse und wir haben erst im letzten Jahr überhaupt etwas über den Klimawandel gelernt, dank der Nichtregierungsorganisation JFC, die an unsere Schule kam und die mit der Kindernothilfe zusammenarbeitet. Um die Bildungssituation in Sachen nachhaltige Entwicklung an Schulen, vor allem in den Ländern des Südens, zu verbessern, unterstützt die Kindernothilfe Schüler-AGs und gemeinnützige Bildungsorganisationen weltweit finanziell und ideell mit Know-how. Auch hierzulande am Heinrich-Heine-Gymnasium immerhin schon seit 45 Jahren. Ziel ist der rege internationale Austausch zwischen Schülerinnen und Schülern, Pädagogen und Schulleitungen. Schuldirektor Markus von Grabczynski hofft allerdings auch, dass an den Schulen hier der Lernstoff über die Ursachen und Folgen des Klimawandels und Maßnahmen dagegen sich bald generell durch den gesamten Fächerkanon ziehen wird, wie schon an seiner Schule.
Dieser ganze Themenkomplex der Nachhaltigkeit und des Klimawandels, der beginnt sich jetzt in den Curricula zu verankern. Zunächst Erdkunde, aber vor allen Dingen auch im Fach Philosophie, wenn es eben um ethisches Handeln geht, im Fach Religion.
Wir machen halt immer so verschiedene Aktionen, um halt Spenden zu sammeln.
Letztes Mal haben wir auch Plakate von den Kindern gemacht, für die 5. Klassen, auch zum Spenden.
Wir könnten auch alle ein bisschen darauf achten, halt die Welt ein bisschen zu schonen.
Ab dem kommenden Freitag lädt die Kindernothilfe noch zu einer 3-tägigen internationalen Jugendbildungskonferenz zur globalen Klimakrise nach Duisburg ein, mit der die Tour der jungen Klimaaktivistinnen und Aktivisten aus Pakistan und Südafrika dann zu Ende geht, so der Pressesprecher der Kindernothilfe Martin Bonzio.
Die Jugendkonferenz ist ein Format für Jugendliche aus Deutschland, die sich gerne zu aktuellen Themen austauschen möchten. Zusammen werden die Jugendlichen in verschiedenen Workshops oder Austauschrunden über die Klimakrise und deren Folgen sprechen und dann gemeinsam zum Beispiel vielleicht eine Petition erarbeiten.
Vier Tage arbeiten, 3 Tage Wochenende. Was sich erstmal ganz verlockend für ArbeitnehmerInnen anhört, bringt auf den zweiten Blick viele Fragen mit sich. Muss ich dann in weniger Zeit genauso viel leisten? Geht die Produktivität des Unternehmens vielleicht zurück? Und ist das Ganze wirklich besser für mich als Arbeitnehmer? In Großbritannien läuft zu diesen Fragen gerade ein großer Feldversuch und Christoph Prössel hat sich den für uns mal angeschaut.
Andy Bars ist künstlerischer Leiter bei Hutch, einem Unternehmen, das Computerspiele entwirft und vertreibt. Seit 3 Monaten arbeiten er und sein Team nur 4 Tage die Woche, Freitag frei, bei gleicher Bezahlung. Und es klappt ganz gut. Es gibt schon Tage, an denen viel los ist, aber in unserer Abteilung ist es etwas einfacher als in anderen Bereichen. Wir machen Werbeclips für die sozialen Medien, eine bestimmte Anzahl im Monat, und es war klar, es müssen genauso viele Filme gemacht werden in 20% weniger Zeit. Aber nach 3 Monaten zieht Andy Bars ein positives Fazit. In jedem Monat hätten sie den Output geschafft. Der gelernte Grafiker fühlt sich wohl mit der 4-Tage-Woche. Und wie war das lange Wochenende?
My weekend's lovely, thank you. They're a little bit longer than they used to be.
Andy hat jetzt mehr Zeit für die Familie, mehr Zeit, die er mit den Kindern verbringen kann, mit dem Hund rausgehen, Radfahren. Bei 3 Tagen könne er richtig abschalten.
For me at least. And my team, it's much more like a proper reset.
Für ihn und sein Team sei das ein wirklicher Neustart, bevor es am Montag wieder ins Büro geht. Anna arbeitet auch bei Hutch. Sie und ihr Team analysieren die Daten, die das Unternehmen von den Spielern erhält, um die Programme unterhaltsamer, besser zu machen. Sie ist begeistert von der 4-Tage-Woche. Sie habe Meetings gestrichen oder massiv verkürzt. Die ganze Unternehmenskultur wurde umgekrempelt. Manchmal habe sie gemerkt, okay, dafür brauche ich jetzt 2 Stunden. Ich habe aber nur 1 Stunde Zeit.
A lot of tasks that I thought would take me longer. I'm like, okay, this analysis is going to take me 2 hours. But I'm like, I only have 1 hour. Let's try, let's do it. And I'm like, it actually works. And I'm actually faster than I thought I am.
Und dann habe es eben doch geklappt in 1 Stunde. Konzentrierteres Arbeiten, weniger Aufschieben, eine neue Stimmung im Unternehmen sorgten dafür, produktiver zu werden. Der Vorstandsvorsitzende von Hutch, Sean Rutland, sagte, es fühle sich an, wie in einem Start-up zu arbeiten, obwohl das Unternehmen schon 10 Jahre am Markt ist.
The energy in the team, amongst the leadership and things like that, is really high. It's almost like we're a startup again and you've got this ferocious kind of appetite to get things done.
Es gebe einen Willen, die Dinge erledigt zu bekommen. Sean kann sich gut vorstellen, dass das Unternehmen bei der 4-Tage-Woche bleibt, auch wenn der Versuch Ende November vorbei ist. 70 Unternehmen in England machen mit, insgesamt 3.300 Mitarbeitende. Ein Forscherteam soll auswerten, ob die Produktivität steigt, wie sich die Arbeit verändert, wie es den Arbeitskräften dabei geht. Daran beteiligt sind die Universitäten Cambridge und Oxford. An dem Versuch nehmen Firmen aus ganz vielen Branchen Teil, ein Fish-and-Chips-Shop, Pflegeeinrichtungen, Geschäfte. Mariam Salman von der Initiative 4-Day-Week ist froh, dass so viele unterschiedliche Unternehmen an dem Versuch teilnehmen.
And that's really great because what we want to show is that, you know, this isn't just a model for one particular sector. This can work, you know, throughout multiple sectors and really, you know, everyone can enjoy a 4-day working week.
Es gehe darum zu zeigen, dass wirklich viele Firmen auf eine 4-Tage-Woche umstellen und viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer profitieren könnten. Die Ergebnisse dieses weltweit größten Versuchs sollen dies belegen. Ergebnisse gibt es dann Ende November, Anfang Dezember.
Christoph Prössel war das mit einer Reportage aus London. Doch nicht nur in Großbritannien wird die Viertageswoche getestet. Auch einige deutsche Unternehmen haben sich schon an das neue Arbeitsmodell gewagt, zum Teil mit großem Erfolg. Zum Beispiel ist die Viertageswoche offenbar für viele Auszubildende ein Argument, sich für einen bestimmten Betrieb zu entscheiden. Wolfgang Brauer berichtet über einen Sanitärbetrieb aus Baden-Württemberg.
Niklas Krämer, 15 Jahre alt, hat in dieser Woche seine 3,5-jährige Ausbildung zur Fachkraft für Sanitärheizung und Klima begonnen.
Ich habe bis jetzt die ganz normalen Hauptschulabschluss gemacht und ich mag Handwerk und dann haben wir in der Schule Praktikum machen müssen und dann bin ich hier auf diesen Betrieb gestoßen. Dann habe ich gewusst, ich will hier Ausbildung machen.
Während andere Handwerker jammern, dass sie keine Azubis mehr finden, kann Firmeninhaber Alfred Keller aus dem Vollen schöpfen.
Wir hatten so ungefähr 10 Bewerber. Das kommt aber auch durch das, dass wir an Schulen präsent sind. Wir sind bei vielen Bildungsveranstaltungen. Wir sind in den Social Media sehr breit aufgestellt. Es hat vor kurzem ein Industriepartner zu mir gesagt, es ist schwerer, euch nicht wahrzunehmen, wie jeden Tag wahrzunehmen.
Alfred Keller hat sich einiges einfallen lassen, um im Wettkampf mit anderen Firmen Azubis an Land zu ziehen. Einen entscheidenden Anreiz erwähnt Alfred Keller fast nebenbei.
Wir machen Dinge, wo die Mitarbeiter in Gesundheitstraining gehen. Wir haben jeden Tag frisches Obst bei uns im Betrieb. Wir machen Schulungen, Weiterbildungen und ich glaube auch ein ganz großer Punkt ist unsere 4-Tage-Woche, wo wir seit 3 Jahren ungefähr jetzt leben.
Damit kann der Handwerksbetrieb natürlich besonders punkten. Gearbeitet wird montags bis donnerstags länger, dafür ist der Freitag frei. Tochter Lara Keller arbeitet im Handwerksbetrieb ihres Vaters mit.
Die Mitarbeiter sind zufriedener. Die Sache war auch immer an dem Freitag, hatte man immer nur den halben Tag. Da war die Produktivität natürlich nicht so hoch wie an den anderen 4 Tagen. Und dadurch, dass das dann auf die anderen 4 Tage aufgeteilt wurde, hat man einfach eine Produktivitätssteigerung gehabt. Und eben durch diesen Erholungstag am Freitag konnten alle auch motiviert und eben erholt am Montag dann wieder beginnen zu arbeiten.
Anfangs gab es auch Kritik an der 4-Tage-Woche.
Die Angst war natürlich da, dass es dann irgendwie Überstunden gibt oder dass es körperlich zu anstrengend wird. Aber jetzt im Nachhinein war das eigentlich nie ein Thema.
Auch für den neuen Azubi Niklas Krämer war die 4-Tage-Woche ein Grund, sich für eine Ausbildung bei der Firma Keller zu entscheiden.
Dass man auch einen Tag mehr frei hat, ganz toll. Es macht nicht jeder das Handwerkbetrieb.
Der Sanitärheizung-Klimabetrieb vom Bodensee wirbt inzwischen auch an Gymnasien. Jetzt fängt gerade der 2. BA-Student sein duales Studium an. Das heißt, er arbeitet studienbegleitend fest mit im Betrieb.
Wir wollen auf jeden Fall Abiturienten anwerben. Und das Problem, glaube ich auch, dass immer so vermittelt wird, und wenn du das Abitur hast, dann musst du studieren. Da wird gar nicht so drüber nachgedacht, dass man auch erstmal eine Ausbildung machen könnte. Und wenn man es dann abgeschlossen hat, hat man halt direkt noch einen weiteren Abschluss zum Abitur.
Und diesen Weg will Sanitärmeister Alfred Keller weitergehen.
Ich mache mir auch im Thema Nachwuchs keine Sorgen, dass wir auch die nächsten Jahre genügend Bewerber haben.
In Taiwan werden ja bekanntlich Computerchips hergestellt, die auf der ganzen Welt gekauft und gebraucht werden. 2 einheimische Konzerne haben da einen weltweiten Marktanteil von 60%.
Campus und Karriere. International.
Und damit diese Spitzenposition gehalten werden kann, arbeiten Regierung und Industrie eng zusammen. Im vergangenen Jahr wurden sogenannte Chip-Schulen auf den Weg gebracht, in denen die Ingenieure der Zukunft ausgebildet werden sollen. Die ersten Studierenden sind jetzt gestartet und Katrin Erdmann hat sich die Schule für uns angesehen.
Freundlich begrüßen Studierende aus Taiwan und einigen osteuropäischen Staaten den Chef einer kleinen Halbleiterfirma. Der Kurs ist Teil der Sommerschule an der National Zhengong Universität, kurz NCKU, in Tainan an der Südwestküste der Insel. Die Uni ist eine von 5, die jetzt ein spezielles Graduiertenkolleg für die Halbleiterindustrie aufgebaut haben. Xu Weizhou ist einer der Leiter.
Wir haben auch früher schon für die Wirtschaft Probleme gelöst. Aber in der Regel waren das Aufträge für 1 oder 2 Jahre. Das ist viel zu kurz, um Bahnbrechendes zu erfinden. Diese neue Zusammenarbeit ist langfristig angelegt und finanziell abgesichert. Deshalb sind größere Projekte möglich.
Insgesamt gibt es an der Chip-Schule 5 Studiengänge, von der Prozesstechnik über die Kreislaufwirtschaft bis zur Umwelttechnologie. Der wissenschaftliche Mitarbeiter Wang Zuhao zeigt einige Räume an der Uni. In einem steht eine komplexe Maschine.
Die Eigenschaften eines Halbleiters ändern sich mit der Beschichtung. Und hier werden verschiedene Materialien getestet.
Einen Raum weiter steht ein Mikroskop in einem offenen Schrank.
Das dient zur Qualitätskontrolle. Damit kann man sich quasi reinzoomen in den Chip und verschiedene Sachen messen, wie die Leitungsfähigkeit. So kann man erkennen, ob der Chip gut oder schlecht ist.
An der Chipschule in Tainan sollen Forschung und Praxis zusammenrücken. Deshalb werden die Studiengänge zu gleichen Teilen von der Regierung und der Industrie finanziert. Obwohl alle Studierenden während ihrer Ausbildung am College bezahlt werden, seien von den insgesamt 100 Plätzen pro Jahr noch nicht alle belegt, sagt Dekan Xu Weizhou.
Der Magisterstudiengang ist voll, aber bei den Doktoranden haben wir noch freie Plätze. Die Gehälter sind ja so gut in der Halbleiterindustrie, deshalb wollen alle sofort dort arbeiten, wenn sie ihren Master in der Hand haben.
Genau das trifft auf Liao Wencheng zu. Die 22-Jährige gehört zum ersten Jahrgang am Halbleiterkolleg.
Es geht erstmal darum, ob mich das interessiert, was die Firma macht. Das zweite ist das Gehalt und das dritte sind die Sozialleistungen.
Sie möchte pro Jahr mit 1 Million Taiwan-Dollar und 30.000 Euro einsteigen. Und das am liebsten in einem Unternehmen, das direkt im Vertrag auch Belohnungen wie Firmenreisen und Bonusgelder festschreibt und viele Freizeitaktivitäten anbietet. Mehr als 30.000 Arbeitskräfte fehlen derzeit in der taiwanischen Halbleiterindustrie. Der Marktführer TSMC will 1.500 Magisterstudierende und Doktoranden direkt anstellen. Die Einstiegsgehälter liegen bei rund 5.000 Euro im Monat. Gina ist 23 Jahre alt, studiert Umwelttechnik und hat gerade in den Ferien ein bezahltes Praktikum bei einem der wichtigsten Produzenten Taiwans absolviert.
Was ich da so mitbekommen habe, machen die Vollzeitangestellten dort alle sehr viele Überstunden. Und die werden auch nicht alle richtig dokumentiert. Das würde sonst auch den Arbeitsschutzgesetzen zuwiderlaufen. Das Stresslevel ist sehr hoch.
Und was nütze ihr ein hohes Gehalt, wenn sie dann gar keine Zeit habe, das Geld auszugeben? Das sei das Ganze nicht wert.
Und das war's für heute bei Campus und Karriere. Mein Name ist Mathis Jungblut. Schön, dass Sie dabei waren.